Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform Friedrich Löffler Institut. Heute sprechen wir über zwei Dinge, die bei den meisten Menschen eher unbeliebt sein dürften und die in Kombination vermutlich auch nicht an Beliebtheit dazu gewinnen. Es geht um Viren und Mücken, die nämlich doch sehr spannend sein können. Deswegen bleiben Sie bitte bei uns, auch wenn Viren und Mücken jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht Ihre Lieblingsdinge sind. Es geht heute um sogenannte Arboviren. Darunter wird eine diverse Gruppe an Viren zusammengefasst, die durch Arthropoden, also Gliederfüßer wie Zecken, Mücken oder Sandfliegen übertragen werden. Mittlerweile sind hunderte solcher Viren bekannt und einige sind auch auf den Menschen übertragbar. Einige sind auch zoonotisch, das heißt, sie sind zwischen Tieren und Menschen übertragbar. Was das für Viren sind, wie wir uns vor ihnen schützen können und warum One Health in der Arbovirologieforschung relevant ist, das möchte ich heute in dieser Folge besprechen. Und dazu habe ich mir auch wieder die notwendige Fachexpertise an die Seite geholt. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Jonas Schmidt-Chanazit. Er hat ursprünglich Medizin studiert und dann im Bereich der Virologie habilitiert. Seit 2010 leitet er gemeinsam mit einem Kollegen das WHO-Kooperationszentrum für Referenz und Forschung zu Arboviren und hämorrhagischem Fieber. Er ist zudem Leiter der Abteilung für Arbovirologie und Entomologie am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg, hat in Hamburg an der Universität dort auch den Lehrstuhl für Arbovirologie inne und sein Forschungsfokus liegt auf mückenübertragenen Viren, ihrer Entstehung und Bekämpfung und der Interaktion von Arboviren mit ihren Mückenvektoren. Er ist also genau der richtige Mensch, um über Viren und Mücken zu sprechen. Herzlich willkommen im One Health Podcast, Jonas Schmidt-Chanazit.
Ja. Hallo Frau Thal und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier bei Ihnen sein zu dürfen und ich freue mich auf das Gespräch.
Genau, wir sprechen jetzt über Mücken und Viren, wie ich ja bereits gesagt habe. Genauer gesagt über mückenübertragene Viren. Da würde sich gleich meine erste Frage anschließen. Kann denn jedes Virus theoretisch von Stechmücken übertragen werden? Oder welche Eigenschaften muss so ein Virus mitbringen, damit es eben von einer Mücke übertragen werden kann?
Also ein klares Nein, natürlich. Das wäre ja noch schlimmer, würde man sagen, wenn jedes Virus von Stechmücken übertragen werden könnte. Nein, das ist eben, wie es im Bereich der Virologie so ist, eine gewisse Anpassung der Viren natürlich erforderlich. Und sie müssen sich natürlich in der Stechmücke vermehren können. Sie müssen ja bestimmte Barrieren in der Stechmücke überwinden können, um dann übertragen werden zu können. Wie wir alle wissen, sticht nur die weibliche Stechmücke, braucht Blut und bei diesem Vorgang können also diese Viren übertragen werden. Und wenn es eben zu dieser Blutmahlzeit kommt, findet die Übertragung mit dem Stechmückenspeichel statt. Und bis so ein Virus nach der Blutaufnahme wieder in der Speicheldrüse ankommt, dauert es zum einen und zum anderen müssen eben bestimmte Barrieren, also Darmepithelzellen und so weiter, überwunden werden. Es muss zu einer Vermehrung der Viren kommen, damit es dann eben überhaupt zu dieser Übertragung kommen kann. Wir sagen, das ist die sogenannte Vektorkompetenz, also hat eine Stechmücke die Kompetenz, dieses Virus auch zu übertragen. Und das wird bei uns zum Beispiel auch erforscht. Also welche Stechmücken können welche Viren genau übertragen? Da geht es darum, dass man zum einen eben auch einheimische Stechmücken darauf testet, ob sie exotische Viren, die uns immer näher kommen, wie zum Beispiel das Dengue- oder das Chikungunya-Virus, übertragen können. Und da spielt genau diese Frage eine Rolle. Kann zum Beispiel unser einheimischer Ringelschnake das Chikungunya-Virus übertragen? Und dann schauen wir, findet eine Virusvermehrung statt? Können wir das Virus im Stechmückenspeichel nachweisen? Und dann ist klar, okay, das Virus hat sich in dieser Stechmücke vermehrt und könnte theoretisch eben übertragen werden. Und dieser ganze Vorgang, das ist auch nochmal ganz wichtig, gleich am Anfang auch das zu benennen, ist bei den meisten dieser untersuchten Viren stark von der Temperatur abhängig. Das heißt, je wärmer es ist, desto schneller kann sich dieses Virus in der Stechmücke vermehren und desto kürzer ist die Zeit, die das Virus braucht, um nach der Blutmahlzeitaufnahme letztendlich wieder mit dem Speichel ausgeschieden zu werden und damit natürlich auch übertragen werden zu können.
Das heißt, da gibt es dann gleich auch schon die Umweltkomponente. Der Klimawandel spielt dann wahrscheinlich zukünftig auch eine Rolle bei der ganzen Sache.
Nicht bei allen Arboviren, wo wir das untersuchen, aber bei den meisten ist das schon so. Und insofern kann man hier auch so pauschal eigentlich sagen, je wärmer der Frühling ist, je heißer der Sommer ist, desto größer ist das Risiko, dass wir mit Ausbrüchen oder zumindest Fällen von diesen Arbovirus-Infektionen konfrontiert werden, in Deutschland oder auch in Europa. Das ist ein Phänomen, was wir eigentlich jedes Jahr sehen. Und wenn man sich an den Hitzesommer 2018 eben erinnert, da war es genauso, dass wir von Ausbrüchen mit diesen Arboviren, in dem Fall war es dann das West-Nil-Virus, konfrontiert wurden. Da sieht man diesen sehr schönen Zusammenhang. Natürlich braucht es viele andere Faktoren, die dann auch mitspielen müssen, also die richtigen Stechmücken, die wahrscheinlich notwendigen tierischen Amplifikationswirte, wenn wir jetzt über das West-Nil-Virus sprechen, also die dann auch da sein müssen. Da kommen noch andere Faktoren hinzu, aber die Temperatur, das kann man schon mal mitnehmen, ist hier ein ganz entscheidender Faktor.
Mhm. Wird denn die Mücke eigentlich auch krank, wenn sie dieses Virus in sich trägt?
Eine ganz spannende Frage. Also sie wird jetzt nach all dem, was wir wissen, ja, und es ist ja immer nie schwarz-weiß, ne? Das entwickelt sich weiter, wir lernen dazu. Und gerade bei der Frage haben wir in den letzten Jahren auch einiges dazugelernt. Aber es ist eben nicht so, dass die Mücke jetzt den Flügel verliert, wenn sie infiziert ist. Ne? Es ist schon so, dass die Arboviren, die sich also in der Stechmücke vermehren, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber sie haben natürlich ein Interesse daran, dass sie auch übertragen werden können. Ne? Natürlich ist das nicht ihr Interesse, weil Viren ja keine Lebewesen sind. Das basiert ja letztendlich auf Kontakten, Zeit und auch auf einer Anzahl von Viren, wie sie sich letztendlich auch darstellen. Also sie haben ja jetzt kein Interesse. Aber ja, wenn man das so kurz zusammenfassen will, also Stechmücken wären erstmal nicht krank, aber was man eben so in den letzten Jahren auch stärker untersucht hat, sie können ihr Verhalten ändern. Also ganz spannend, dass zum Beispiel dengue-infizierte Stechmücken, wir sprechen hier von der Tigermücke oder der Gelbfiebermücke, zum Beispiel ihre Stechfrequenz erhöhen können. Ja, dass sie also, wenn sie infiziert sind, häufiger stechen. Und das natürlich alles Mechanismen sind, die zu einer besseren Übertragbarkeit dieser Viren führen. Total spannend, ja, wie die Viren das machen, dass sie quasi auf das Verhalten der Stechmücke Einfluss nehmen können. Also das ist etwas, was man in den letzten Jahren verstärkt untersucht hat und was ich auch ein total interessant, spannendes Forschungsfeld finde, weil das natürlich auch direkt Auswirkungen hat auf Modellierung. Ja, wo entstehen Risiken? Wo können Ausbrüche entstehen? Ja, und was sind Faktoren, die diese Ausbrüche eben beeinflussen? Und wenn man jetzt sagen könnte, bestimmte Viren verändern das Verhalten von Stechmücken, dann ist das schon mal eine wichtige Variable, die in diese Modellierung mit eingebracht werden muss.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Ja, in unserer anthropozentrischen Sichtweise ist natürlich immer die menschliche Gesundheit eher das, was wir
richtig,
als erstes erforschen.
Genau.
Genau. Und Sie haben da auch schon ein paar Viren genannt, Chikungunya, Dengue, West-Nil. Aber vielleicht da nochmal die Frage, welche Arboviren sind denn überhaupt für die menschliche Gesundheit relevant? Weil es gibt ja Hunderte und wahrscheinlich können jetzt nicht alle auf den Menschen übertragen werden, oder?
Naja, die Definition ist schon so, dass Arboviren sich in Wirbeltieren eben vermehren sollen. Ne? Es mag einige geben, die sich dann eben nur in tierischen Wirbeltieren vermehren, aber viele, die meisten eben auch im Menschen und somit zumindest den Menschen infizieren können. Ob der Mensch dann immer krank wird, das ist eine ganz andere Frage. Das ist nämlich so, dass eigentlich bei den meisten Arboviren die asymptomatischen Infektionen eher häufiger sind, als dass man jetzt wirklich auch erkrankt. Ne? Das ist zumindest bei der Dengue-Virus-Infektion so. Bei Chikungunya ist das ein bisschen anders. Da werden die meisten Menschen, die infiziert sind, auch krank. Ne? Aber das ist eine Ausnahme. Und wenn wir jetzt über die Relevanz der Arboviren sprechen, dann ist das ja auch nicht schwarz-weiß. Das kann sich von Jahr zu Jahr auch ändern. Das heißt, wir sehen große Explosivausbrüche, wo Arboviren, die wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten kaum untersucht haben, plötzlich sehr große Relevanz bekommen. Das beste Beispiel, das Zika-Virus. Ja? Ausbruch 2013, 14, 15 Südamerika, ne, das sozusagen Auftreten von Mikrozephalien bei den Neugeborenen, also Fehlbildungen letztendlich auch des Gehirns und des Schädels, das war die Jahrzehnte zuvor eben so nicht beobachtet worden. Ne? Und da sehen Sie, dass die Relevanz also sich durchaus auch mal ändern kann. Aber wenn man jetzt über die letzten Jahrzehnte so mal sich die Situation betrachtet, dann ist ganz klar, das Dengue-Virus ist das relevante Arbovirus weltweit, weil es eben auch eine Besonderheit hat. Es gibt nicht nur einen Serotyp, sondern vier Serotypen und somit ist die Möglichkeit gegeben, dass es sequentielle Infektionen gibt. Das ist auch relativ einmalig bei den relevanten, humanmedizinisch relevanten Arboviren. Im Regelfall haben wir da nur ein Serotyp, das heißt, man macht eine Infektion durch, wenn man sich eben infiziert. Erkrankt oder erkrankt eben nicht, so wie ich es gesagt habe. Und dann hat man eigentlich sehr lange, meist lebenslange Immunität. Beim Dengue-Virus ist es eben anders. Da kann man sich, weil es vier Serotypen gibt, viermal infizieren. Und insofern hat das Virus hier auch genügend, ich sag mal, immunologisch Spielraum und Masse, sich austoben zu können, auch wieder in Anführungszeichen. Ne? Und darum sehen wir eben jedes Jahr Millionen von Dengue-Virus-Infektionen, Zehntausende von Todesfällen, weil diese Infektion, gerade wenn es als Zweitinfektion stattfindet, eben auch als hämorrhagisches Fieber verlaufen kann. Und das ist ja genau der Schwerpunkt auch unseres WHO-CCs. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Arboviren und mit hämorrhagischen Fieberviren. Und es gibt eben Arboviren, die gleichzeitig auch hämorrhagische Fieberviren sind. Das sind also nicht nur Ebola, Marburg, Lassa, die man vielleicht so klassischerweise im Kopf hat, sondern eben auch das Dengue-Virus. Auch das Dengue-Virus ist ein hämorrhagisches Fiebervirus. Und wenn wir jetzt noch ein anderes Arbovirus hinzunehmen wollen, was auch zunehmend an Relevanz gewinnt, aber nicht von Stechmücken übertragen wird, sondern von Zecken, das wäre das Krim-Kongo-hämorrhagische Fiebervirus. Ne? Was, da steckt auch schon die Hämorrhagie mit drinne, ne? Da muss man sich gar nicht sozusagen irgendwie daran erinnern, dass es so sein könnte, sondern der Virusname hat es schon sozusagen, trägt es schon im Namen. Und auch dieses Virus hat zunehmend Relevanz in Europa.
Vielleicht einmal ganz kurz für unsere ZuhörerInnen nochmal, hämorrhagisches Fieber in ein paar Worten erklärt. Was ist ein hämorrhagisches Fieber? Also der Name sagt schon fast, aber vielleicht, wenn Sie es einmal ganz kurz was sagen könnten.
Ja, das ist letztendlich eine fieberhafte Erkrankung, die mit Blutungen einhergeht, mit Blutungen sozusagen aus den Körperöffnungen oder auch im Körper, also die man dann erstmal gar nicht so sieht. Ne? Das ist, wenn man vielleicht so die, ich sag mal, klassische Idee, Ebola-Virus-Infektion, ne? Da hat das so jeder, glaube ich, so vor Augen, was das bedeuten kann. Auch wenn es da gar nicht so häufig ja und so typisch ist, ne? Es fängt dort auch ja eher unspezifisch an bei der Ebola-Virus-Infektion, kann auch mit Blutung einhergehen, muss es aber nicht. Und wie gesagt, beim Dengue und bei der Dengue-Virus-Infektion ist das eben auch ein seltenes Phänomen, also nicht etwas, was häufig verläuft, aber mit dem man dann eben bei den schwer verlaufenden Infektionen eben rechnen muss, mit so einem hämorrhagischen Fieber.
Also definitiv etwas, was man nicht haben möchte.
Richtig, genau. Das will man auf keinen Fall haben, weil es eben auch mit einer erhöhten Sterblichkeit eben einhergeht. Und was eben noch hinzukommt, ist, dass man bei den meisten Arbovirus-Infektionen leider kausal nicht therapieren kann. Es gibt keine antiviralen Therapeutika, die zugelassen etabliert werden. Das heißt, es ist eine rein symptomatische Therapie und das schränkt natürlich sozusagen die Möglichkeiten ein, gerade eben bei sehr schweren Verläufen.
Ja, erfreulicherweise sind wir aber nicht ganz machtlos gegenüber diesen Infektionskrankheiten. Wir haben ja zum Glück Impfstoffe und vor allem gegen Dengue und Chikungunya-Virus gibt es da mittlerweile zugelassene Impfstoffe für den Menschen auch. In Deutschland ist es so, dass für Chikungunya, glaube ich, die STIKO für bestimmte Gruppen Impfungen empfiehlt. Da gibt es, glaube ich, einen Lebend- und einen Totimpfstoff. Korrigieren Sie mich, falls das nicht stimmt.
Und nee, stimmt das jetzt alles, ja.
Okay, und für Dengue wird eine Impfung nur für bestimmte Menschen empfohlen, und zwar welche, die bereits eine Infektion hatten. Wie schätzen Sie denn die Bedeutung dieser Impfstoffe in der Bekämpfung der Infektionen ein?
Also Bekämpfung der Infektion sozusagen von Ausbrüchen basiert ja immer auf verschiedenen Säulen. Ne? Da kommt ja eben zum einen die Stechmückenbekämpfung, aber die Impfstoffsäule ist hier eine ganz wichtige. Und wir haben ja unheimlichen Fortschritt in den letzten Jahren erzielt. Neue Impfstoffe wurden zugelassen, gerade eben Dengue, Chikungunya haben Sie erwähnt und gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier Millionen von Infektionen in den Ländern des globalen Südens sehen, ist das ein sozusagen Meilenstein ja, für diese Menschen. Fangen wir mit dem Dengue-Virus an, haben Sie richtig gesagt, dort ist eben in der Europäischen Union sind letztendlich zwei Impfstoffe zugelassen, einmal ein älterer Impfstoff, Dengvaxia von Sanofi und der neue Qdenga von Takeda, das ist der, der auch erhältlich und verfügbar ist. Der alte Impfstoff ist nicht mehr erhältlich, somit auch nicht mehr verfügbar, wird auch nicht mehr eingesetzt. Ich komme gleich zu der Geschichte, weil man da prinzipiell auch etwas draus lernen kann. Der neuere Impfstoff ist sozusagen ein abgeschwächter Lebendimpfstoff, der als Rückgrat ein attenuiertes Dengue-2-Virus eben beinhaltet und dann hat man bestimmte Strukturproteine eben von den anderen, die natürlich zusätzlich exprimiert werden müssen, um dagegen dann letztendlich die Immunantwort zu entwickeln, ne? Zellulär als auch humoral. Ne? Gegen man, es muss ja ein tetravalenter Impfstoff sein. Ne? Das ist klar, wenn es vier Serotypen gibt. Und ja, wir können dann gerne noch mal ein bisschen spezifischer darauf eingehen, wenn Sie da spezifische Fragen haben. Was mir noch mal wichtig ist, ist, es gibt eben eine Vorgeschichte und darum, also zu diesem neuen Dengue-Impfstoff, ich hatte schon den alten erwähnt. Ja? Dieser alte, den gibt es ungefähr seit ja, über 10 Jahren. Das ist auch ein abgeschwächter Lebendimpfstoff. Und dort hat man bei der Zulassung gesehen, dass es eben zu Durchbruchsinfektionen kommen kann. Also der schützt nicht zu 100%. Der neue übrigens auch nicht. Und dann hat man beim alten Impfstoff gesehen, wenn es zu diesen Durchbruchsinfektionen kommt und die als Zweitinfektion stattfinden, dann haben wir genau das Phänomen, was wir bei den Wildtyp-Virus-Infektionen auch sehen. Die können in seltenen Fällen tödlich verlaufen. Man hat die WHO gesagt, also impft nur Personen, die schon mal Dengue hatten. Also das, was Sie eigentlich schon für den neuen Impfstoff auch gesagt haben. Oder wo die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Leute schon mal Dengue hatten. Oder testet die vorher, ne? Damit ihr seht, okay, die haben Antikörper gegen Dengue, die hatten schon mal Dengue. Und dann tritt dieses Phänomen eben nicht mehr auf. Zum einen, weil Dritt- und Viertinfektionen immer eigentlich leicht verlaufen. Und weil die Wahrscheinlichkeit für Durchbruchsinfektionen, wenn ich jemanden impfe, der schon mal Dengue hatte, ja, also sehr, sehr gering ist. Und das hat man leider auf den Philippinen nicht beachtet. Ne? Man hat eigentlich so richtig gedacht, wir impfen jetzt dort die Kinder. Das ist so die Zielgruppe in den Hyperendemie-Regionen, wo diese schweren Verläufe auftreten, weil dort gerade im Kindesalter diese Zweitinfektionen dann durchgemacht werden, und hat eben nicht entsprechend aufgeklärt über diese Möglichkeit, dass es zu diesen Durchbrüchen kommen kann. Und es ist dann dazu gekommen. Es sind Kinder eben im niedrigen einstelligen Bereich verstorben. Man hat so 500.000 Kinder geimpft. Das heißt, auf der einen Seite eigentlich die richtige Idee, wir wollen die Zielgruppe schützen. Auf der anderen Seite Fehler bei, wir sagen, dem Ausrollen von so einem Impfstoff. Das heißt, keine gute Aufklärung über die Möglichkeit, dass es zu diesen Durchbrüchen kommen kann, die dann tödlich verlaufen. Und das hat dann zu einem massiven Vertrauensverlust geführt. Ja, und das, wir haben das auf den Philippinen gesehen, 2019 Masernausbrüche, also die Impfbereitschaft gegenüber Masern hat nachgelassen und so weiter. Also das hatte massive Auswirkungen. Und wie wir weltweit sehen, hat es diesen Impfstoff letztendlich auch, ja, dazu geführt, dass er überhaupt nicht mehr verwendet wird. Hm. Das heißt, einmal sozusagen falsches Vorgehen, ja, ein übereiltes Vorgehen macht so einen Impfstoff komplett kaputt. Und das ist letztendlich ein Warnzeichen, was wir auf viele andere Impfstoffe übertragen können. Das heißt, wir haben wissenschaftlich aus den Grundlagen gute Möglichkeiten, solche Impfstoffe zu entwickeln, die auch in die Zulassung zu bringen. Und dann macht man einen Fehler, ja. Und das killt den ganzen Impfstoff. Und das ist etwas, was nach wie vor eine große Herausforderung ist und was eben bei uns in Deutschland zum Glück anders geregelt ist, weil wir eben die STIKO, Sie haben es ja erwähnt, haben, die evidenzbasiert auf den wissenschaftlichen Daten so eine Empfehlung gibt. Und wenn sie eben nicht da sind, dann gibt es auch nicht die Empfehlung. Und das ist genau jetzt beim neuen Impfstoff, beim neuen Dengue-Impfstoff der Fall. Das heißt, man hat diese alte Geschichte und sagt, okay, theoretisch könnte es auch beim neuen Impfstoff zu diesen Durchbrüchen kommen. Seid bitte etwas vorsichtiger und impft nur Personen, die schon mal Dengue hatten. Auch wenn sozusagen das nicht wie beim alten Impfstoff schon beschrieben wurde, dass es diese Durchbrüche wirklich gibt, die dann in seltenen Fällen tödlich verlaufen, ist rein theoretische Überlegung, aber man ist eben so vorsichtig, dass man sagt, also wir wollen das nicht riskieren, dass hier noch jetzt der zweite Dengue-Impfstoff quasi in Mitleidenschaft gezogen wird, ja. Und das ist eben, glaube ich, etwas, was man unbedingt mitnehmen sollte, jenseits der Arbovirologie, ja. Das ist etwas, was allgemein gültig ist und was man immer betrachten sollte, auch vor dem One-Health-Kontext, ne? Also nicht nur aus einer humanmedizinischer Sicht, sondern wir müssen schauen, wie kann so etwas in bestimmten Situationen, in bestimmten Bevölkerungsgruppen eben gut umgesetzt werden. Wir sagen, das ist die sogenannte Implementationsforschung. Das ist etwas, was bei uns auch am Tropeninstitut eine große Rolle spielt. Ja? Wir haben viele Möglichkeiten, das hatten wir bei Ebola auch, ja, Teste, eine relativ gute symptomatische Behandlung, Ringvakzinierung und so weiter. Aber wenn man bei der Durchführung, bei der Implementation dieser Sachen Fehler macht, dann nutzen einem die besten Werkzeuge nichts. Dann geht das vollkommen nach hinten los. Und das ist letztendlich die Geschichte bei Dengue, die man sozusagen sich sehr zu Herzen nehmen sollte und da letztendlich auch Schlussfolgerungen daraus ziehen können. Wenn wir über Chikungunya sprechen, haben Sie auch richtig gesagt, dort haben wir zwei Impfstoffe, einen abgeschwächten Lebendimpfstoff und einen VLP-Impfstoff, also Virus-like Particles. Der VLP-Impfstoff ist etwas besser verträglich, das heißt, er macht weniger Nebenwirkungen. Und der Lebendimpfstoff, das, was man auch von Lebendimpfstoffen erwarten kann. Wir haben ja bei Gelbfieber sozusagen auch einen Lebendimpfstoff, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Jeder, der schon mal eine Gelbfieberimpfung bekommen hat, weiß, okay, da kann ich mal 2-3 Tage auch im Bett liegen mit Fieber. Ne? Der macht einfach was, der repliziert. Und so ist es eben auch bei Chikungunya, bei den Chikungunya-Impfstoffen, beim Chikungunya-Lebendimpfstoff. Das heißt, da kann man mal schon auch eine Woche krank zu Hause liegen. Das ist relevant natürlich für Reisende, ne? Die vielleicht kurz nach der Impfung schon losreisen wollen, die überlegen sich, okay, was nehme ich jetzt in Kauf, dass ich doch noch mal eine Woche krank zu Hause liege oder dass ich fast nichts merke? Ne? Dann werden sich die meisten natürlich eher für den VLP-Impfstoff entscheiden. Und das ist eben etwas, was wir jetzt auch sehen als verstärkte Nachfrage nach dem Virus-like-Particle-Impfstoff. Wenn man sagen kann, aus theoretischen Überlegungen wird wahrscheinlich die Immunantwort, gerade die zelluläre Immunität, auch beim Lebendimpfstoff vielleicht etwas besser, stärker sein, langanhaltender. Die rein wissenschaftlichen Daten zeigen das jetzt noch nicht so klar. Insofern würde ich sagen, der VLP-Impfstoff liegt hier etwas vorne, weil er einfach besser verträglich ist.
Ja. Ja, super spannend. Ja, auf jeden Fall. Also schön, dass wir eben diese Impfstoffe tatsächlich haben. Aber ich finde es auch sehr spannend, was Sie gesagt haben, dass es eben nicht reicht, den Impfstoff zu haben manchmal. Genau. Und ich glaube, als Naturwissenschaftler oder Mediziner verliert man das manchmal aus den Augen, sondern dass eben auch die Compliance der Patienten wichtig ist, dass sie diesen Impfstoff auch haben wollen.
Und vor allen Dingen Aufklärung, nicht? Das ist das ganz Entscheidende. Man muss sich die Zeit nehmen für die Diskussion mit den Personen, die sich eben impfen lassen wollen. Und ich mache das seit über 20 Jahren quasi im Bereich der Reisemedizin. Ja, und da gibt es eben welche, die haben keine Fragen und sagen, okay, dann ist man in einer Minute durch, ja, und andere, die viele Fragen haben. Und das ist einfach so. Die Menschen sind unterschiedlich und Druck ist da letztendlich das Letzte, was hilfreich wäre. Ne? Also insofern ist es immer wichtig, die Besorgnisse ernst zu nehmen, mit den Leuten darüber zu sprechen. Und am Ende ist es so, dass man natürlich nicht alle davon überzeugen kann von der Sinnhaftigkeit einer Dengue-Impfung oder Chikungunya-Impfung. Aber selbst dann habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, gut, selbst wenn Sie die Impfung jetzt nicht nehmen, haben Sie die und die Möglichkeiten, sich zum Beispiel mit entsprechenden Mückensprays zu schützen, mit entsprechender Kleidung, entsprechende Exposition zu reduzieren. Also es gibt immer noch andere Möglichkeiten, das Risiko dann abzumindern.
Ja, super spannend. Ja, weil der potenteste Impfstoff bringt halt nichts, wenn er nie im Menschen landet.
Genau.
Ich würde auch gerne nochmal auf eine aktuelle Entwicklung gerade eingehen, jetzt mit dem Chikungunya-Virus. Und zwar hat jetzt Anfang Februar die Pan-American Health Organization eine epidemiologische Warnung aufgrund eines anhaltenden Anstiegs der Fallzahlen von Chikungunya-Fieber in süd- und mittelamerikanischen Ländern veröffentlicht. Gibt es da eine Erklärung, warum das aktuell da so durch die Decke geht quasi? Und kann hier der Impfstoff vielleicht auch helfen, das Ganze ein bisschen einzudämmen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, das ist die Hoffnung. Also ich hatte es ja schon erwähnt, Chikungunya ist seit ungefähr 10 Jahren in Südamerika. Davor gab es kein Chikungunya in Südamerika. Ne? Also es ist da quasi ein relativ neues Arbovirus. Insofern haben wir da auch noch entsprechende Immunitätslücken in der Bevölkerung, wo das Virus, ich sage es jetzt mal wieder so salopp, genug Futter findet, um eben Explosivausbrüche hervorzurufen. Wir haben das schon 23 gesehen, 2024 in Paraguay, Brasilien, immer stark betroffen gewesen. Aber anscheinend noch nicht so, dass jetzt alle Länder und Regionen in Südamerika abgedeckt gewesen wären. Und insofern gibt es immer noch Lücken. Und wenn das Virus quasi diese Lücken findet und dort dann den Explosivausbruch sozusagen hervorruft, dann gibt es eben genau die Warnung der PAHO, also Pan American Health Organization, Unterorganisation der WHO. Ja, und da hatten wir eben in der Vergangenheit leider außer Stechmückenbekämpfung und individuellem, also persönlichen Schutz mit Stechmückensprays und so weiter, wenig Möglichkeiten. Aber jetzt haben wir eben zwei Impfstoffe. Und es bleibt eben hier wirklich die Hoffnung, dass die dann auch entsprechend in den gefährdeten Bevölkerungsgruppen, das sind bei Chikungunya eher ältere Menschen oder eben sehr junge Menschen. Leider haben wir bei den Jungen noch nicht die Möglichkeit eben zu impfen, weil der Impfstoff erst ab 12 Jahren zugelassen ist. Also die Zulassungsstudien sind so gelaufen, sodass hier die Gruppe der Älteren und der mit Vorerkrankung bleibt. Und da muss man dann eben schauen, wer kann welchen Impfstoff eben bekommen. Und oftmals ist es leider auch so, dass jetzt in Südamerika diese Impfstoffe auch noch nicht in allen Ländern verfügbar oder sogar auch noch nicht zugelassen sind. Ja, also das ist dann immer, wenn es so eine Notsituation gibt, gibt es vielleicht so Ausnahmeregelungen, wo man, wenn man sagt, man hat jetzt hier 100.000 Impfstoffdosen, die dann in den Ländern dann notfallmäßig eingesetzt werden können, auch mit Hilfe der WHO eben.
Wie ist denn das eigentlich beim Chikungunya-Virus, wenn jetzt man eine Infektion durchgemacht hat? Hat man dann eine gewisse Immunität danach oder kann man sich quasi gleich wieder infizieren? Weil das würde ja so ein Ausbruchgeschehen auch irgendwie abdämpfen oder beschleunigen vielleicht.
Genau, das habe ich am Anfang schon erklärt, dass das Dengue-Virus eigentlich das einzige relevante, humanmedizinisch relevante Virus ist, wo es mehrere Serotypen gibt mit sequentiellen Infektionen. Bei allen anderen, Chikungunya inklusive, nur ein Serotyp. Wir haben unterschiedliche Genotypen, das spielt jetzt aber für die Immunität eher eine untergeordnete Rolle. Das heißt, einmal Chikungunya durchgemacht, sehr lange, wahrscheinlich lebenslange Immunität. Ne? Insofern haben wir diese Explosivausbrüche, die aber auch sehr schnell wieder in sich zusammenbrechen nach wenigen Monaten und dann zumindest in dem Landstrich in der Region erstmal auch Ruhe ist, bis genügend sozusagen immunologisch naive Menschen nachgewachsen sind, ja, wo das Virus wieder letztendlich Futter findet. Also so ist die Situation. Die Arboviren sind natürlich nicht weg. Das Chikungunya zirkuliert. Es gibt für viele dieser Viren sylvatische Zyklen, also wo das Virus dann zwischen einem Wirbeltier, also einem Amplifikationswirt, Affen, anderen Wirbeltieren zirkuliert und der Stechmücke und dann in den sogenannten urbanen Zyklus eben übergehen kann. Das heißt, wo dann eine reine Vermehrung im Menschen stattfindet und die Stechmücke das Virus dann vom Menschen aufnimmt und wieder auf den Menschen überträgt. Das sind die sogenannten urbanen Zyklen. Ja. Und Chikungunya, ich hatte es auch schon erwähnt, ist ja auch eine Ausnahme, weil viele Infektionen symptomatisch verlaufen. Das heißt, die Leute werden krank und die Krankheit äußert sich so, dass man diese langanhaltenden Gelenkschmerzen hat. Die sind wirklich zum Teil Monate, in seltenen Fällen auch mal jahrelang, sind die Menschen nicht arbeitsfähig. Das heißt, es ist auch ein unheimlich großer volkswirtschaftlicher Schaden, wenn man mit Hunderttausenden von Chikungunya-Virus-Infektionen konfrontiert ist, weil die Leute bettlägerig sind und so weiter. Und man kann neben der Schmerzlinderung dann eigentlich nur wenig machen. Es ist dann so Arbeitstherapie, Mobilisierung, auch psychologische Unterstützung notwendig. Sie können sich vorstellen, wenn Sie monatelang im Bett liegen, dann macht das auch was mit Ihnen. Also das ist hier auch sehr aufwendig. Man sieht ja den großen Schaden, auch die große Herausforderung für die Gesundheitssysteme, gerade in Ländern des globalen Südens, die sowas selten leisten können. Und wenn Sie jetzt gerade an Ältere denken, die dann vielleicht über Monate oder wochenreich schon aus bettlägerig sind, dann kommt es natürlich dort auch zu Todesfällen. Nicht unmittelbar durch die Virusinfektion, aber indirekt, wegen Mobilitätseinschränkungen und anderer Infektionen, die dann vielleicht hinzukommen.
Ja, umso schöner, dass wir da einen Impfstoff jetzt haben und vielleicht da den ein oder anderen Menschen tatsächlich gegen schützen können. Wenn wir jetzt in Deutschland einen Mückenstift bekommen, dann brauchen wir eher noch, vielleicht muss ich sagen, keine Angst haben, Chikungunya oder Dengue zu bekommen. Aber es gibt auch mittlerweile in Deutschland ein mückenübertragenes zoonotisches Arbovirus, was hier endemisch geworden ist. Das hatten Sie am Anfang auch schon mal erwähnt, das West-Nil-Virus. Wie ist es dazu gekommen? Also welche Faktoren haben jetzt dazu geführt, dass wir auch in Deutschland ein Arbovirus haben, was sich hier festsetzen konnte? Und wie ist da aktuell die epidemiologische Lage in Deutschland?
Genau, bemerkt haben wir es ja 2018. Den Hitzesommer habe ich schon erwähnt. Das hat das quasi nochmal so richtig gepusht. Und dann hat man eben die ersten Infektionen in den Tieren gesehen, die ja also wichtig sind auch für die Surveillance, also insbesondere Pferde und Vögel, die auch eben erkranken können. Und seitdem zirkuliert das West-Nil-Virus in Ostdeutschland hauptsächlich, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, Berlin sind hier die Hotspots und wir sehen eben auch menschliche Infektionsfälle, alles natürlich im niedrigen Bereich, also das hat nach wie vor natürlich nicht die Relevanz wie die FSME, das ist nach wie vor das wichtige Arbovirus in Deutschland und nochmal, Sie haben eingangs gesagt, Dengue und Chikungunya muss man sich noch keine Sorgen machen. Doch mittlerweile zirkuliert der Dengue und Chikungunya auch in unseren Nachbarländern, in Frankreich zum Beispiel, in Italien. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir auch Dengue- und Chikungunya-Virus-Infektionen in Deutschland sehen. Vielleicht ist es schon diesen Sommer soweit, weil eben die Überträgermücke mittlerweile bei uns auch heimisch ist. Das ist nämlich die Tigermücke. Und überall, wo die Tigermücke vorkommt, könnte es theoretisch auch zu Dengue- und Chikungunya-Virus-Infektionen kommen. Beim West-Nil-Virus ist das anders. Das West-Nil-Virus braucht nämlich keine exotischen, invasiven Stechmückenarten wie die Tigermücke, sondern einfach die einheimische Hausmücke. Und somit hatte es das Virus etwas einfacher letztendlich, dass es hier in Anführungszeichen heimisch wird, entsprechende Umweltbedingungen, also hohe Temperaturen habe ich schon erwähnt, dann die entsprechenden Amplifikationswirte, das sind Vögel, die es auch überall gibt, und das hat eben ausgereicht und seitdem zirkuliert das West-Nil-Virus hier, breitet sich etwas jetzt in nordwestlicher Richtung aus, das heißt Richtung Niedersachsen und bald wird es eben auch in ganz Deutschland natürlich zirkulieren und hat insbesondere neben der humanmedizinischen Relevanz, also diese, sage ich mal, zum Teil sehr selten schwer verlaufenden Infektionen, die dann als Gehirnentzündung verlaufen können, insbesondere im Bereich der Blutspende, das wollte ich sagen, Relevanz. Also alle Blutspenden in Deutschland werden auf das West-Nil-Virus untersucht oder die Leute werden dann letztendlich, also die aus den Regionen kommen, wo das West-Nil-Virus zirkuliert, können dann eben erstmal nicht spenden, werden zurückgestellt, sagt man. Aber die meisten werden eigentlich getestet, diese Blutspenden. Und dadurch haben wir einen guten Überblick, weil ja Millionen von Spenden getestet werden, wo zirkuliert das West-Nil-Virus in Deutschland? Neben der Surveillance, die wie gesagt in Vögeln und in Stechmücken und in Pferden stattfindet.
Ja, daran schließt auch ein bisschen meine nächste Frage an, weil es betrifft ja eben nicht nur den Menschen, sondern es betrifft, wie Sie gesagt haben, auch Vögel und Pferde. Und Pferde können meines Erachtens, glaube ich, auch tödlich daran erkranken. Ja. Vögel auch, aber das sind nur bestimmte Arten. Genau. Gibt es denn einen One-Health-Ansatz in der Bekämpfung und Überwachung dieses Virus in Deutschland?
Genau, es gibt einen One Health-Ansatz, es gibt auch ein Konsortium, was sozusagen gefördert wird, genau diesen One Health-Ansatz letztendlich umzusetzen bei der, sage ich mal, Erforschung des West-Nile-Virus und auch der Überwachung und der Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Das ist das Kulifo-Konsortium, was auch unter anderem am Friedrich-Löffler-Institut und an anderen Einrichtungen sozusagen letztendlich etabliert ist und was dort bestimmte Arbeitspakete auch abgearbeitet werden, unter anderem eben auch die schon erwähnte Vogelsurveillance, auch die Surveillance in Pferden. In Stechmücken findet ja zum Beispiel auch am Friedrich-Löffler-Institut statt. Und das ist genau etwas, also dieses Konsortium Culifo, wo diese ganzen Aspekte One Health zusammengebracht werden, um eben ein Gesamtlagebild zu haben. Wie und wo haben wir eine starke Belastung durch das West-Nile-Virus? Wie stellen sich humane Infektionen dar? Wie relevant sind sie? Und insbesondere auch im Bereich der molekularen Surveillance, dass wir sehen, welche West-Nile-Virus-Lineage, es gibt unterschiedliche Linien, breiten sich eben wo in Deutschland aus. Um dann eben einen Überblick zu haben, genau das, was ich gesagt habe, sind das jetzt zum Beispiel neue Einbringungen aus anderen Ländern oder ist die Ausbreitung zum Beispiel von Berlin-Brandenburg Richtung Niedersachsen erfolgt. Das ist eben etwas, was wir auch schon aus der SARS-CoV-2, also der Coronavirus-Pandemie, kennen aus der Zeit, wo wir auch immer diese Viren sequenziert haben und gesehen haben, okay, eine bestimmte Variante wird jetzt dominanter, setzt sich durch, breitet sich vielleicht von Berlin ausgehend nach Süden aus und so weiter. Das Gleiche kennt man von der Influenza. Also das ist etwas, was etabliert ist und was beim West-Nile-Virus eben ähnlich gemacht wird. Und dann natürlich auch aus dem Van-Hels-Ansatz heraus, wie vermehrt sich eben ein bestimmtes West-Nile-Virus in einer Stechmücke, in einem Amplifikationswirt? Was sind zum Beispiel Interaktionen, die dazu führen können, dass es sich besser oder schlechter vermehren kann? Das sind also wichtige Fragestellungen im Sinne von One Health. Und dann natürlich auch, was bei One Health ja immer wichtig ist, was kann ich denn jetzt machen? Wie kann ich die Politik beraten? Was soll denn die Politik machen, wenn sie mit einem West-Nile-Virus-Ausbruch konfrontiert ist? Und was kostet das Ganze? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Die Ressourcen sind ja nicht unbegrenzt, sonst könnten wir immer das Maximale empfehlen. Fehlen sagen, ja klar, aus unserer Sicht ist das Beste, aber wenn es nicht finanzierbar ist, ja, und das ist ja nun mal so in Deutschland, dann müssen wir eben die Bekämpfungsmethoden identifizieren, die die höchste Effizienz haben, ja, und wirklich einen Impact. Und das ist eben bei West-Nile noch nicht ganz so klar, ob man sagt, okay, wir bekämpfen jetzt hier diese Hausmücke, also die Culex-Stechmücken, macht das überhaupt Sinn? Können wir damit irgendwas reduzieren bei den humanen Fallzahlen, ja? Auf der anderen Seite Pferde, Sie haben es angesprochen, erkranken, die können wir aber impfen. Also für Pferde gibt es einen Impfstoff, ja, der auch empfohlen wird durch die Tier-STIKO. Und ja, das sollte man natürlich wahrnehmen. Aber auch hier wieder die Ressourcenfrage. Nicht jeder Pferdebesitzer kann sich das leisten. Die sind sehr teuer, man muss es oft wiederholen. Also das ist genau der One-Health-Ansatz. Also wie kann man denn vielleicht sowas erreichen? Dann man sagt, okay, kann sowas gefördert werden, dass die sich das nicht leisten können, das dann vielleicht für umsonst bekommen. Und solche Fragen spielen ja letztendlich auch eine Rolle. Und auch die Frage, das finde ich ganz spannend, kann man zum Beispiel wertvolle Zoovögel schützen, ja, die ja zum Teil Tausende von Euros kosten. Und wenn die dann an einer West-Nile-Virus-Infektion sterben, könnte man zum Beispiel einen Pferdeimpfstoff für Zoovögel einsetzen. Ja, ist das möglich? Macht das Sinn? Funktioniert das? Also ganz praxisrelevante Fragestellung auch.
Ja, da gibt es auch erste Forschungsdaten, ja, auch, glaube ich, vom Friedrich-Löffler-Institut mit. Die haben, glaube ich, auch mit dem Tierpark Schwarze Berge bei Hamburg zusammengearbeitet und da Vögel schon mal geimpft. Genau, ja, super spannend. Ja, also ich verstehe auf jeden Fall, warum Sie sich das als Ihr Forschungsgebiet ausgewählt haben. Es gibt ja unglaublich viele Sachen, wie Sie gerade schon gesagt haben. Sie haben
ist immer die was Mücke, los, ja.
Ja, Sie haben die Mücke, Sie haben die Umwelt, Sie haben den menschlichen Faktor, Sie haben aber eben auch die tierischen Vektoren, die es da ja dann auch noch gibt, also Wirte. Genau, deswegen, also eigentlich haben Sie schon gesagt, warum One Health da auch in der Bekämpfung und der Forschung von Arboviren relevant ist. Aber vielleicht ein paar Worte dazu. Was haben Sie denn das Gefühl, wo funktioniert denn das gut, die Anwendung von One Health bei der Arbovirus-Erforschung, Bekämpfung? Und wo sehen Sie da vielleicht noch Verbesserungspotenzial?
Ja, das ist eine Frage, die ich natürlich in der Gesamtheit jetzt nicht vollumfänglich beantworten kann. Ich muss sagen, dass, glaube ich, wir prinzipiell in unserem Bereich immer schon diese Brille auf hatten. Also wir sagen, okay, wir können das natürlich jetzt nicht aus allein humanmedizinischer Sicht lösen. Wir müssen immer mit den Kollegen aus der Veterinärmedizin, aber eben auch mit den Kollegen aus der Ökologie, aber auch zum Beispiel Wirtschaftswissenschaften, Sozialwissenschaften zusammenarbeiten, um hier sozusagen voranzukommen. Gerade wenn es eben um die Bekämpfung, um die Abschwächung von Ausbrüchen geht. Das ist alleine sozusagen nicht zu stemmen. In Deutschland natürlich, aber ich finde insbesondere, wenn wir auch an den globalen Süden denken, wo wir ja sehr aktiv sind. Wir sind das Tropeninstitut. Eigentlich ist ja unsere Aufgabe sozusagen die Bekämpfung dieser Ausbrüche in den Tropen. Und da kommt eben nochmal viel stärker dieser kulturelle Aspekt. Ja, wir haben es schon angesprochen, mit unserer westlichen, vielleicht deutschen Sichtweise auf bestimmte Sachen, ja, auch unser Gesundheitssystem, was natürlich relativ einzigartig ist. Und wenn wir das eben vielleicht in Thailand, in Brasilien, spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, ja, und mit der Denke, mit der wir da rangehen, ja, mach doch einfach das, weil das ist doch aus unserer Sicht genau das Richtige. Und sagen, nee, das geht hier aber gar nicht so, weil dann ist das genau, wo sozusagen One Health reinkommt. Man sagt, okay, da kommen wir alleine nicht weiter. Bitte, wir brauchen hier Expertise im Bereich sozusagen der Sozialwissenschaften aus anderen Fachgebieten, um unser aller Ziel, die Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern und zu erhalten. Das ist ja letztendlich unser Ziel, dass wir da vorankommen. Ne? Und das ist letztendlich, was One Health bewirken kann. Und wo es noch viele, viele, glaube ich, Bereiche gibt, wo das noch viel stärker sozusagen rein müsste, auch wirklich, also im Sinne von One Health, das heißt jetzt nicht nur Human-Veterinärmedizin, sondern alles andere, was ich auch erwähnt habe, ne, damit reinkommen muss, um unser gemeinsames Ziel, was ja letztendlich auch die Mütter und Väter der Verfassung der WHO schon definiert haben, also die Gesundheit der Bevölkerung, was eben nicht nur das körperliche Gebrechen ist, das ist ja auch schon quasi dort in der Verfassung, ja, in der Präambel festgehalten, nicht nur das körperliche, sondern das geistige und soziale Wohlergehen. Ja, das ist, ja, dass das verbessert werden muss. Ne? Und dazu brauchen wir One Health.
Ja, ich hätte mir kein schöneres Schlussstatement ausdenken können für diese Folge. Genau, perfekt. Ja, und ich denke, wir werden uns vielleicht in der nächsten Zeit auch nochmal widersprechen, wenn dann Chikungunya und Dengue aufgrund des Klimawandels doch noch in Deutschland dann vielleicht auch Fuß fassen. Wir wollen das nicht hoffen, aber wie Sie ja schon gesagt haben, es klopft bereits an die Tür.
Ja.
Okay, gut. Dann vielen lieben Dank, Jonas Schmidt-Chanasit, für Ihren Insights in Ihre Forschung und für die Beantwortung meiner Fragen. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen sind auch schlauer geworden, so wie ich auch. Und ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und vielleicht bis bald im One Health Podcast.
Sehr gern. Vielen Dank für die Einladung.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns gerne schreiben an info@onehealthplatform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität in Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.